Das Gefühl der Angst ist, so sagen Menschen, die sich damit auskennen, eine Reaktion auf Bedrohungsszenarien. Und derer gibt es derzeit mehr als genug. Seit Jahren dominieren eine Pandemie, der Klimawandel und aktuell ein großer Krieg unsere Debatten und individuellen Gefühle. Eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey hat nun ein Ranking der Ängste erstellt mit erstaunlichem Ergebnis. Nicht das Virus, auch nicht der Krieg macht den Deutschen die größte Angst. Es ist, wie schon so oft, die Inflation. Doch warum nur? Handelt es sich dabei um eine typische German-Angst oder droht uns tatsächlich die Armut? Preise, Löhne, Renten, Armutsfalle, Inflation, darüber will ich diskutieren, jetzt in Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Jana Schimke, Bundestagsabgeordnete der CDU. Und ich begrüße Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen im Studio. Herr Fratscher, die Deutschen und die Inflation, das ist eine, wie soll man sagen, ganz besondere Beziehung. Ist diese Inflationsangst eigentlich ökonomisch gerechtfertigt oder doch eher eine Überreaktion?
Die Angst vor Inflation ist im Augenblick sicherlich gerechtfertigt. Gleichzeitig muss man sagen, dass es wohl kaum ein Land gab in den letzten 70 Jahren, das so stabile Inflation hatte. Auch dank der Deutschen Bundesbank mit einer sehr stabilen D-Mark und dann auch dank der EZB und dank eines sehr stabilen Euros. Aber im Augenblick erleben wir Zahlen von 7,5% und vor allem ist es für eine sehr unsoziale Inflation. Also Menschen mit hohen Einkommen müssen jetzt nicht Angst haben vor Inflation, sondern wir sehen auch in unseren Berechnungen, dass Menschen, die geringe Einkommen haben, das 4- bis 5-fache für Energie, für Lebensmittel ihres monatlichen Einkommens ausgeben müssen im Vergleich zu Menschen mit hohen Einkommen. Also es sind vor allem Energie und Lebensmittel, die teurer werden. Das trifft Menschen mit geringem Einkommen. Und deshalb ist diese Sorge, Angst ist immer schlecht, aber die Sorge um Inflation völlig gerechtfertigt. Und die Politik muss das ernster nehmen.
Sie haben die Zahl selber genannt. Im April waren es 7,4%. Das ist ein Höchstwert seit über 40 Jahren. Wie ist das denn jetzt einzuordnen? Ist das eher eine kurze kriegsbedingte Phase oder wird das von längerer Dauer sein?
Man muss zwischen zwei Phasen unterscheiden. Die Inflation ist sehr stark im vergangenen Jahr gestiegen. Das war eher eine Erholung nach der Pandemie, also eine starke Nachfrage weltweit, die dann die Preise nach oben getrieben hat. Im Augenblick ist die zweite Phase, ist es fast ausschließlich vom Krieg und zum Teil von der Pandemie, aber hauptsächlich vom Krieg getrieben über höhere Energiepreise. Weil Unternehmen Angst haben, Russland könnte kein Gas oder Öl mehr liefern, weil auch natürlich wir in Europa uns von russischem Gas und Öl lösen wollen. Und die Frage, wird es andauern? Ich denke, ich befürchte, wir werden uns noch gut 1,5, 2 Jahre auf eine hohe Inflation einstellen. Das heißt, die Stahlpreise werden weiter steigen. Und mit jeder Woche, die der Krieg vorangeht, also der Krieg nicht beendet ist, steigt die Gefahr, dass entweder Herr Putin uns den Gashahn zudreht oder wir auch in Europa sagen, wir wollen kein Gas mehr beziehen. Und dann könnten die Preise nochmals deutlich steigen. Also ich befürchte, wir sind im Augenblick zu optimistisch und uns könnte das dicke Ende noch bevorstehen.
Frau Schimke, die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit durchschnittlich 6,1% Inflationsrate und dementsprechend werden ja gerade auch die Maßnahmen ausgerichtet. Ist das aus Ihrer Sicht ein realistisches Szenario, diese 6,1% fürs gesamte Jahr?
Na gut, ich denke mal, das können die Ökonomen am besten beurteilen. Wir sind in der Situation, im Bundestag die richtigen Antworten darauf zu finden. Und da kann ich nur sagen, das, was die Ampel jetzt beschlossen hat, ein Paket, das überwiegend aus Einzelmaßnahmen besteht, aus Sofortzahlungen besteht, aus Einmalzahlungen besteht. Das kann nicht die richtige Lösung sein. Wir brauchen wirklich ein mittelfristiges Konzept, was sowohl die Frage, wie gehen wir mit einkommensschwachen Gruppen um oder wie gehen wir mit Rentnerinnen und Rentnern in unserem Land um, aber natürlich auch die Frage umfasst, wie bekommen wir dieses Land in die Lage, weiter arbeiten zu können. Und da haben wir es mit einer Vielzahl an Krisen schon seit längerem zu tun.
Auf die einzelnen Maßnahmen wollen wir auch noch ganz vertiefend eingehen. Nochmal nachgefragt, Sie sind ja stellvertretende Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, sind also sehr nah dran an den Unternehmen. Wie ist denn da aber die Stimmung derzeit, auch wenn man diese Zahlen gerade hört, 6,1% fürs Jahr ist ja ein Wort.
Die Lage ist sehr besorgniserregend, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir wirklich seit langem schon die Situation haben, dass die Fachkräfte, dass die Arbeitskräfte fehlen. Das hören wir schon seit Jahren. Und natürlich jetzt auch die Probleme bei den Lieferketten. Material ist nicht verfügbar, Baustellen können nicht fertiggestellt werden. Die Unternehmen wissen nicht mehr, wo sie die Materialien herbekommen sollen. Die können keine Preise aufrufen. Alles läuft tagesaktuell. Das ist eine ausgesprochen ungünstige Situation, um gut wirtschaften zu können. Und das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man an den abendlichen Stammtischen sitzt beim Handwerk, macht mir wirklich viel, viel Sorge.
Herr Freitscher, ich möchte noch mal bei den Zahlen erstmal bleiben, damit wir eine Grundlage für das Gespräch schaffen. Der größte Inflationstreiber, das sind die Energiepreise, das ist klar. Diese immense Verteuerung in diesem Sektor hat ja zu dieser Inflationsrate geführt. Ist damit denn schon sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht? Oder gibt es jetzt noch diese Sekundäreffekte, also dass auch nachgelagerte Produkte teurer wären? Also was ist jetzt in diesen 7,4% schon drin?
Wir sehen vor allem im Augenblick, dass die Energiepreise steigen, aber es kommen auch Sorgen, Erwartungen über Lebensmittelpreise hinzu. Nehmen wir mal das Beispiel Russland. Russland liefert weniger Düngemittel. Das ist ein großer Exporteur weltweit. Heißt, wenn Bauern und Landwirtinnen weniger Düngemittel haben, wird die Ernte nicht so stark ausfallen. Ukraine kann viel des Weizens nicht exportieren. Also meine Sorge ist, dass wir im Laufe des Jahres noch stärker steigende Lebensmittelpreise sehen. Jetzt zu den Zweitrundeneffekten. Die Frage ist ja dann, Sie haben es beschrieben, Frau Schimmicke, die Unternehmen kommen nicht an Vorleistungen. Oder wenn sie an Vorleistungen kommen, werden die teurer. Und die große Sorge ist, dass die Unternehmen irgendwann anfangen und sagen, so, wir haben jetzt die höheren Vorleistungen, wir reichen das weiter in der Form höherer Preise an die Konsumentinnen und Konsumenten. Ich will aber auch noch mal einen anderen Punkt erwähnen, der extrem wichtig ist. Sie haben den Mittelstand beschrieben, die in vielen Bereichen große Probleme haben. Aber es gibt durchaus Gewinner in dieser Pandemie und im Krieg und auch über die höhere Preise. Wir sehen, dass die DAX-Unternehmen, die großen Konzerne in Deutschland im vergangenen Jahr Rekordgewinne gemacht haben. Also diese Situation einer, ja, im letzten Jahr zumindest starken Nachfrage, gibt den Unternehmen oder hat den Unternehmen sehr starke Marktmacht gegeben. Und also viele Unternehmen verdienen ordentlich daran. Also man muss ja wo unterscheiden. Ich sehe das genauso wie Sie. Wir sehen das in den Zahlen. Mittelständische Unternehmen leiden, aber es gibt durchaus große Konzerne, nicht nur Energiekonzerne, die eben ordentliche Margen aufschlagen und damit auch die Inflation
nach oben. Aber die DAX-Konzerne sind nicht das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
Das ist richtig.
Das ist der Unterschied. Und deswegen ist unsere Sorge so groß.
Das teile ich mit Ihnen. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Gewinner. Das dürfen wir nicht vergessen. Es sind nicht nur Verlierer von der hohen.
Also wir können an der Stelle festhalten, die Inflation trifft Verbraucher und Unternehmen auf jeden Fall gleichermaßen. Anders als Verbraucher haben aber Unternehmen, egal ob sie große Unternehmen sind oder mittelständische Unternehmen, die Möglichkeit, diesen Inflationsdruck durch Preiserhöhungen an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Frau Schimmicke, lässt sich dieser Effekt denn ordnungspolitisch beeinflussen?
Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, ja, jetzt staatlicherseits auf die Preisbildung Einfluss zu nehmen. Also letztendlich muss Wirtschaft schon auch funktionieren. Und nochmal, ich mache es mal einem ganz konkreten Beispiel. Sie sind eine Sanitärfirma und haben eine Baustelle. Dann sagen Sie dem Kunden, also ich biete dir eine Heizung an, ja, die kostet jetzt aktuell so und so viel. Geliefert wird die aber erst in 6 Monaten. Was sie dann kostet, weiß ich nicht. So kann man ja nicht arbeiten, so kann man keine Verträge machen. Und ich glaube, dass Staat sich damit tatsächlich überfordern würde, hier einen Ausgleich zu schaffen. Nein, ich glaube, wir brauchen intelligentere, bessere Lösungen, ganzheitliche Entlastungsstrategien.
Dann lassen Sie uns doch direkt auf diesen Punkt einmal springen. Ich höre so ein bisschen raus, dass es aus Ihrer Sicht jetzt eine politische Initiative bräuchte, um gezielt Unternehmen zu helfen in dieser Situation. Aber was wären das für Maßnahmen?
Also zunächst einmal wäre es ja schon von Vorteil, wenn die Unternehmen in diesen Bereichen entlastet würden, wo sie schon seit langem Belastungen erfahren. Bürokratie beispielsweise, ja, steuerliche Belastungen, Belastungen durch Abgaben. Das sind ja Reformvorhaben, die wir schon seit langem diskutieren. Wenn wir das tun würden, dann wären wir schon mal einen großen Schritt weiter. Meine Fraktion hat sich im Bundestag dafür ausgesprochen, auch wirklich über weitreichende Steuerentlastungen in diesem Land nachzudenken. Eben nicht nur darüber zu reden, wie können wir jetzt Geringverdiener oder Leistungsbezieher entlasten, was durchaus gerechtfertigt ist, sondern wie können wir die gesamte Volkswirtschaft entlasten und auch stärken. Und da bedarf es vieler Maßnahmen, ja.
Bürokratieabbau, da haben sich schon so manche Regierungen, nach meiner Erinnerung, die Zähne dran ausgebissen. Ja. Häufig sind es ja dann doch so Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenpakete, die helfen können. Sie haben jetzt von Steuerentlastung gesprochen. Woran denken Sie da genau?
Naja, zum Beispiel an die Stromsteuer, zum Beispiel an die Umsatzsteuer, das sind, oder auch, na gut, jetzt die Energiesteuer ist ja jetzt durch die Ampel auch tatsächlich im Paket umgesetzt worden. Aber wissen Sie, das sind ja Steuern, die jeder zahlt. Und da sollte der Staat tatsächlich auch mit Entlastungsvorschlägen nach draußen gehen.
Aber das wären dann Entlastungen für Unternehmen und Verbraucher?
Natürlich, selbstverständlich. Ja, ohne Frage, natürlich. Ich bin nicht dafür, in so einer ganzheitlichen Krise einseitige Entlastungen zu schaffen, sondern ich glaube, sinnvoll ist es wirklich hier ein Angebot für alle zu schaffen, weil wir sind alle in der Krise.
Herr Freitschat, sollte der Staat jetzt seine Steuerungswirkung über Steuern nutzen?
Ja, er ist in der Pflicht, in einer Krise zu helfen. Ich habe da dezidiert ein bisschen andere Meinung als Sie, Frau Schimpke. Ich habe es am Anfang gesagt, wir leben eine zu höchst unsoziale Inflation. Menschen mit geringem Einkommen, Rentnerinnen und Rentner, sind am härtesten getroffen, weil sie eben einen sehr großen Teil von ihrem täglichen Leben für Energie und für Lebensmittel ausgeben. Das heißt, der Staat muss auch zielgenau dort helfen oder primär dort helfen. Das tut er im Augenblick nicht ausreichend. Steuersenkungen per se, ich gebe Ihnen recht, Energiesteuer, das ist etwas Sinnvolles, aber nicht alle Steuersenkungen sind sinnvoll. Und jetzt nehme ich mal die Spritpreisbremse, wo der Staat im Prinzip den Spritpreis für Benzin 30 Cent senkt, für Diesel ungefähr 14 Cent. Das ist nicht zielgenau, sondern das hilft vor allem Besserverdienenden. Denn wir wissen, die Menschen mit dem wenigsten Einkommen, die Mehrheit davon fährt gar kein Auto, hat gar kein Auto. Und das sehen wir auch in unseren Studien, dass das, was der Staat tut bei den Entlastungen, eben nicht ausreichend bei denen ankommt, die wirklich die Hilfe benötigen. Und ich glaube, da muss der Staat mehr tun, zielgenauer und vor allem auch schneller zu handeln. Und wenn Sie beispielsweise über die Einkommensteuer sagen, ja, dann kriegt ihr Geld im nächsten Jahr zurück, das ist dann meistens für viele zu spät. Viele haben jetzt die Kosten und brauchen jetzt die Hilfe.
Wir sprechen über 15 Milliarden, die im zweiten Paket der Bundesregierung jetzt an Entlastungen stecken. Ist denn dieser sozialpolitische Ansatz überhaupt volkswirtschaftlich in dieser konkreten Situation, die wir gerade haben, der richtige Ansatz?
Ja, Sie haben es eben angesprochen, natürlich wird es durch Entlastungen jetzt nicht mehr Angebot geben. Also das Angebotsproblem bleibt weiter bestehen. Aber es geht ja darum, dass Menschen im Augenblick mit wenig Einkommen 10-12% mehr ihres monatlichen Einkommens für Energie und Lebensmittel brauchen, das Geld aber gar nicht haben. Denn Deutschland ist ein Land, in dem die Ersparnisse ungewöhnlich ungleich verteilt sind. Das heißt, 40% der Deutschen haben gar keine Ersparnisse, können nicht sagen, ich habe jetzt höhere Kosten, dann nehme ich das von meinem Ersparten. Und hier geht es darum, Menschen sozial zu schützen und übrigens auch die Nachfrage aufrechtzuerhalten. Denn wenn Sie Menschen mit geringem Einkommen jetzt nicht helfen, dann können die natürlich auch nicht konsumieren. Also ich glaube schon, dass, oder wir sehen es auch in den Studien, dass das, was der Staat vor allem an Menschen mit geringem Einkommen gibt, eins zu eins auch der Wirtschaft zugutekommt. Denn es hält die Nachfrage aufrecht und deshalb ist das Geld, dass sie genau ankommt, das bestinvestierte Geld, was der Staat im Augenblick ausgeben kann.
Ich kann trotzdem diese etwas auf Spaltung abzielende Debatte nicht nachvollziehen, Herr Fratscher. Also wir sind uns absolut einig darin, dass wir wirklich allen Bevölkerungsgruppen helfen müssen und vor allen Dingen auch jenen, die wirklich wenig Geld im Portemonnaie haben, ohne Frage. Aber auch der Unternehmer, die Unternehmerin muss tanken, braucht Kraftstoff. Ja, die müssen das auch finanziert bekommen. Die vielen Betriebe, die auf Fahrzeuge angewiesen sind, die Busunternehmen, aber auch die Handwerker in diesem Land. Und deswegen selbstverständlich braucht es auch eine Entlastung beim Sprit.
Frau Schimke, haben Sie das Gefühl, da fiel gerade schon mehrfach wieder das Wort Nachfragestärkung, dass die Politik immer zu sehr auf die Stärkung der Nachfrageseite fokussiert?
Naja, ich glaube, eine gute Politik ist, die ein Stück weit ausgewogen ist. Ne? Angebot und Nachfrage sind zwei Komponenten, die in einer gesunden Wirtschaft immer zusammengehören und die immer auch im Gleichgewicht miteinander sein müssen. Und deswegen in so einer multiplen Krise wie der, in der wir uns befinden, brauchen wir Angebote für beide Seiten, sonst funktioniert das nicht.
Herr Fratscher, Sie als Wirtschaftsexperte, Wirtschaftswissenschaftler gefragt, was kann man denn in so einer Situation tun, wenn man jetzt auch zu der Erkenntnis kommt, dass man eben nicht nur die Nachfrageseite stärken kann, sondern das Argument ernst nimmt und wahrnimmt, dass man keine besseren Produkte sozusagen herstellen kann oder mehr Produkte herstellen kann, wenn man nur die Nachfrage erhöht. Also was kann man tun, um die Nachfrageseite gezielt zu stärken, um wieder mehr Produkte auch in den Markt zu bekommen?
Natürlich muss man Angebot und Nachfrage mitdenken. Nur wir sind in einer Krise, in der das Angebot zusammenbricht. Wir haben Lieferkettenprobleme, weil in China Häfen geschlossen sind, weil aus Russland oder Ukraine kein Weizen oder kein Düngemittel geliefert wird. Das können Sie über die nächsten anderthalb Jahre nicht adressieren. Ja, natürlich brauchen auch Unternehmen Entlastung, aber das wird Ihnen nicht helfen, Dinge zu produzieren, bei denen Ihnen die Vorleistungen fehlen. Ich glaube, man muss unterscheiden bei der Angebotsseite zwischen dem jetzt hier, den nächsten anderthalb Jahren, wo sich wenig tun wird, weil einfach die Kontrolle für die Angebotsseite weltweit liegt, in der Ukraine, in Russland, in China liegt und nicht in Deutschland. Aber langfristig ist es natürlich richtig, dass man die Angebotsseite stärken muss. Und das muss über Zukunftsinvestitionen geschehen. Also Zukunftsinvestitionen in exzellente Infrastruktur, da tut der Staat zu wenig. Wir haben eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen in Deutschland, in ganz Europa. Wir müssen vor allem bei Ökologie, Nachhaltigkeit viel stärker in erneuerbare Energien investieren. Ich glaube, das ist eine der Lehren, die wir aus dem Ukraine-Krieg ziehen sollten, dass wir eben den Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, uns von russischen fossilen Energieträgern abhängig zu machen. Und wir müssen auch mehr in Bildung investieren. Das schafft Nachfrage, Angebot, weil das im Prinzip die Produktivität der Wirtschaft verbessert. Sie haben eben zu Recht das Fachkräfte- oder Arbeitskräfteproblem in Deutschland angesprochen. Auch da muss die Politik Reformen vornehmen, um eben mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Aber nochmals, kurzfristig wird sich im Angebot nicht verändern. Das muss man so ehrlich sagen, sondern es ist eher eine langfristige Strategie.
Können Sie da mitgehen, Frau Schimke, die Beispiele, die Herr Fratscher genannt hat?
Naja, wir haben natürlich viele, viele Baustellen, die in der Tat auch etwas mehr Zeit brauchen. Aber trotzdem zu sagen, das Problem liegt jetzt in China, da können wir nichts tun, da würde ich so nicht mitgehen. Also wir müssen schon schauen, dass wir jetzt wirklich auf schnellstem Wege nicht nur das Thema Energieversorgung klären und beantworten, sondern auch die Frage, wo schaffen wir Produktionsstandorte? Ja, wie können wir da auch attraktiver Standort sein, um vielleicht auch Produktion zurückzuholen oder näher an uns wieder heranzuholen, um unabhängiger zu werden eben von solchen Ländern. Und das gehört für mich natürlich auch mitgedacht, klar.
Also damit, dann reden wir über Sonderabschreibungen, über Standorthilfen, das wären für Sie jetzt
nicht
Maßnahmen.
Unbedingt. Nein, nein. Wie wäre es denn einfach mit ganz attraktiven Produktionsbedingungen, also mit Blick auf Arbeitskosten, mit Blick auf Bürokratie? Das ist ein unglaubliches Wachstumshemmnis auch in Deutschland. Ja, das gehört alles mit zusammen. Und das ist auch, da haben wir auch kein Erkenntnisproblem. Das wissen wir seit Jahren. Ja, aber in diesem Land hat bisher der Reformwille gefehlt, weil es uns gut ging.
Kein, wie sagten Sie, Erkenntnisproblem. Mhm. Möglicherweise haben wir ein anderes Problem, das uns ins Haus steht, nämlich die Tarifrunden, die jetzt sozusagen anstehen. Ich möchte es mal so fragen, sind die Gewerkschaften nicht geradezu verpflichtet, wenn man auf die Inflation guckt und auch auf die Aussicht, wie die Inflation sich weiterentwickeln könnte, auch diese höhere Raten in ihre Forderungen mit einzupreisen? Also müssen Sie nicht mit großen Forderungen antreten?
Da sage ich nur, bevor bedenke das Ende solch einer Politik, solch einer Forderung. Also ich glaube, eine Gewerkschaft sollte schon auch das Interesse haben, an morgen und an übermorgen zu denken. Und wenn wir jetzt Tarifvertragsabschlüsse haben mit einem 8-prozentigen Lohnplus, wie in der Metall- und Elektroindustrie dort gefordert sind, dann glaube ich, tut uns das nicht gut und das befördert in der Tat die Lohnpreisspirale enorm.
Diese Lohnpreisspirale, ja. Ganz häufig gehört jetzt in letzter Zeit, was bedeutet das? Was befürchten Sie da insbesondere?
Na, ich befürchte einfach, dass wir, oder das ist ja, denke ich mal, allgemeiner Konsens auch in der Wirtschaft, dass steigende Löhne, oder wir haben steigende Preise, dann haben wir steigende Löhne und das alles befördert Inflation. Dadurch steigt alles immer mehr und wir kommen einfach nicht raus aus der Situation.
Droht uns da eine Überhitzung? Sie schütteln schon mit dem Kopf, Herr Fratscher.
Ja, wir sehen ja keine stark steigenden Löhne. Das ist ja nicht da. Ne? Wir rechnen in diesem Jahr in Deutschland mit knapp 4,5% nominale Lohnsteigerung, weil Sie haben es vorhin gesagt, fürs gesamte Jahr vielleicht 6,5-7% Inflation. Also real von der Kaufkraft schrumpfen die Löhne um 2-2,5% in diesem Jahr für die allermeisten Menschen. Das muss man erstmal berücksichtigen. Also wir sehen, haben keine überhaupt keinen Beleg oder es gibt keine Lohnpreisspirale im Augenblick. Klar, eine Politik, eine Gewerkschaft, ja. Unternehmen müssen das perspektivisch im Hinterkopf halten. Müssen sich überlegen, es darf nicht dazu kommen, dass es dann in der Zukunft 10 oder 12% Lohnsteigerung gibt, weil das wirklich dann die Inflation treiben könnte. Aber der erste Punkt ist ganz wichtig. Das sehen wir im Augenblick nicht. Anders als in den USA, wo das schon ein Problem ist. Das zweite ist, ja, es gibt Lohnsteigerungen, die zu hoch sein können. Na, sagen wir mal 10% Lohnsteigerung bei 5% Inflation ist im Augenblick schwer darstellbar, wenn es dazu kommen sollte, was ich bezweifle. Aber sie können auch zu geringe Lohnsteigerungen haben. Nochmals, Sie hatten mir den schönen Satz gesagt, da stimme ich zu, man muss eben Angebot und Nachfrage mit bedenken. Und wenn man jetzt sagt, nein, wir sollen mal ganz auf nominale Lohnsteigerungen verzichten und die Reallöhne, ja, weil die Inflation bei 6-7% liegt, Lohnsteigerungen bei 3-4% sind, wenn die Reallöhne zu stark sinken, dann bricht auch die Nachfrage ein. Das kann dann auch nicht im Interesse der Unternehmen sein, wenn die Menschen nicht mehr konsumieren können.
Jetzt haben Sie mit ganz vielen, uns ganz viele Zahlen angeboten, um jetzt vielleicht mal ganz konkret zu werden. Was wäre denn eine vernünftige Forderung der Gewerkschaften in dieser Situation? Ich habe gerade die Zahlen genannt. Wir sind im April bei 7,4% Inflationsrate. Durchschnittlich rechnet die Bundesregierung mit 6,1. Also was wäre genug, um die Kaufkraft aufrechtzuerhalten, aber nicht zu viel, um in diese Preis-Lohnspirale reinzukommen?
Zwei Dinge sind, glaube ich, wichtig. Einmal Umsetzung der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das ist ein klarer Riesenschritt von 9,60 Euro auf 12 Euro. Für knapp 10 Millionen Beschäftigte halte ich für absolut richtig und notwendig, weil es eben die Kaufkraft der Menschen mit geringem Einkommen stützt. Wir rechnen, dass diese Erhöhung des Mindestlohns ungefähr 0,4 Prozentpunkte zur Inflation hinzubringt. Also erhöht die Inflation, aber bei 6,5-7%, 0,4 Prozentpunkte sieht man, das ist begrenzt. Der zweite Punkt, denke ich schon, dass die Gewerkschaften, und das ist ja nicht nur die Gewerkschaften, nur die Hälfte der Arbeitsplätze in Deutschland sind über Gewerkschaften abgedeckt, aber dass die Lohnentwicklung sich durchaus im Augenblick an der Inflationsrate orientieren sollte. Also eine Reallohn, sprich stabile, also um 5 oder 6% würde ich für realistisch halten, um eben eine gute, ausgewogene Balance Unternehmen nicht überfordern, aber gleichzeitig auch die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu sehr zu schrumpfen. Das würde ich im Augenblick auch mit Hinblick auf die Produktivität für eine ordentliche, angemessene
Also 5 oder 6%, da würde aber also die Unternehmen mitgehen?
Tarifverhandlungen, sage ich mal, das ist ja, man schaut ja nicht nur auf die Inflation, sondern man guckt ja auch, wie ist die Leistungsfähigkeit der Branche, wie ist die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Das gilt es letztendlich alles darin abzubilden und am Ende auch zu verhandeln. Und der Mindestlohn, muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch nicht förderlich. Wir reden nicht nur über 12 Euro Mindestlohn für Geringverdiener. Wir reden auch über Lohnerhöhungen für alle übergeordneten Lohngruppen in Betrieben. Das heißt, das zieht einen ganzen Rattenschwanz an Folgemaßnahmen mit sich. Das muss man wissen.
Ich würde aber gerne noch mal bei diesen Tarifverhandlungen bleiben. Also wo würden Sie sagen, wo ist die Schmerzgrenze? Wir haben jetzt 5 oder 6% gehört.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Tarifverträge werden in Deutschland von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ausgehandelt, nicht durch die Politik. Und deswegen werden Sie dazu von mir keine Aussage hören.
Ich habe gedacht, ich probiere es mal. Sie kennen ja ganz viele Unternehmen.
Immer gerne.
Habe ich mir sagen lassen. Wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus? Sind eigentlich auch da höhere Lohn Forderungen zu erwarten oder ist es jetzt tatsächlich mal an diesem Punkt, wo man immer sagt, im Ausland oder Unternehmen könnten ins Ausland gehen, weil man da nicht solche hohen Lohnforderungen hat in den nächsten Jahren? Was hören Sie da aus dem MIT?
Die Mittelstandsunion ist eine Vereinigung, die in Deutschland unterwegs ist. Und insofern, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie die Debatten im Detail im Ausland sind. Wir wissen aber schon, dass im Ausland die Diskussionen anders geführt werden als in Deutschland. Das darf man ehrlicherweise sagen.
Und wie?
Zurückhaltender. Also wir Deutschen sind ja schon sehr ambitioniert, auch politische Löhne festzusetzen. Jetzt mit einer neuerlichen Erhöhung des Mindestlohns beispielsweise. Das werden Sie aus anderen Ländern so nicht hören. Da ist man sehr, sehr zurückhaltend damit, mit Blick eben auf die Wirtschaft. Und insofern kann man sich da manchmal schon sehr wundern.
Würden Sie denn sagen, dass jetzt aufgrund der Lohnforderungen, die im Raum stehen, 8-10%, wurden da häufig genannt, dass da Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr sind?
In jedem Fall. Das befürchte ich durchaus. Wenn die Gewerkschaften sich mit dieser Forderung durchsetzen, dann dürfte das tatsächlich auch die Folge sein, weil es Arbeit verteuert und auch unattraktiv macht in Deutschland.
Sehen Sie das ähnlich, Herr Fratscher, oder ist es das übliche Ritual und die Folklore vor den Tarifrunden?
Es kann natürlich auch am Ende anders ausgehen, ne? Klar.
Ich sehe das, bin da nicht so kritisch. Wir haben ja Erfahrung gemacht mit dem Mindestlohn. Der wurde ja 2015 eingeführt und damals hieß es auch große Katastrophe. Es werden bis zu 1 Million Arbeitsplätze verloren gehen. Der Mindestlohn wurde eingeführt und hat praktisch so gut wie keine Arbeitsplätze geschaffen. Und was wir sehen ist, dass viele Beschäftigte gesagt haben, okay, wenn mein Unternehmen mir das nicht zahlen kann, dann gehe ich zu anderen Unternehmen, die es zahlen können. Also wir haben dort eine Veränderung gesehen, eine Anpassung gesehen. Sie haben ja eben auch gesagt, völlig zu Recht, wir haben in Deutschland ein Fachkräfteproblem, Arbeitskräfteproblem, 1,6 Millionen offene Stellen. Deshalb sehe ich so ein bisschen als Widerspruch zu sagen, oh, Unternehmen suchen händeringend, aber wir dürfen die Löhne nicht zu sehr zu erhöhen. Sondern es geht schon darum, dass Unternehmen zunehmend im Wettbewerb um Beschäftigte stehen. Das ist nicht unbedingt schlecht, das ist eigentlich etwas Gutes, weil sie auch mehr in ihre Beschäftigten investieren müssen. Das sehen wir auch in vielen Studien, dass Unternehmen sagen, ich will die Leute halten, habe die eingearbeitet, die sind produktiv, dann zahle ich bessere Löhne, biete auch bessere Arbeitsbedingungen an. Und wie gesagt, es muss eine Balance. Es gibt Lohnentwicklungen, die sicherlich exzessiv sind. Das wäre dann schädlich für die Beschäftigung, aber eben auch für die Wettbewerbsfähigkeit. Aber man kann auch Lohnentwicklung zu schwach ansetzen. Deshalb braucht man hier schon eine gute Balance. Und nochmals vielleicht ein letzter Satz dazu. Wir haben im Augenblick eine gute Balance. Das heißt nicht, dass es in der Zukunft so ist, aber im Augenblick, glaube ich, müssen wir uns keine Sorge über eine Lohnpreisspirale machen.
Halten wir fest, die Metall- und Elektroindustrie ist eine der stärksten Branchen, die wir in Deutschland haben. Und die 8%, über die wir hier reden, die findet in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft sonst so nicht statt. Ja, also das sei ja auch der Ehrlichkeit halber mal gesagt. Und der Wettbewerb um Fachkräfte findet schon seit langem nicht mehr nur übers Geld statt. Also Arbeitskräfte fordern ganz andere Rahmenbedingungen. Die Finanzen, das ist nicht mehr das Kriterium, um die es in Deutschland geht.
Den Einwurf haben Sie gerade schon gemacht. Wie kann man denn dieses Fachkräfteproblem lösen? Was wären gute Möglichkeiten, die auch von der Politik unterstützt werden können?
Wir müssen feststellen, dass wir natürlich jetzt die massiven Folgen des demografischen Wandels so richtig spüren. Wir brauchen definitiv Fachkräftezuwanderung. Da muss Deutschland sich wirklich mehr Gedanken machen, wie wir attraktiver werden, auch für Fachkräfte aus dem Ausland. Das läuft alles noch viel zu zögerlich. Und und dann muss man natürlich auch schauen, also das merke ich immer wieder aus meiner Individualempirie, wenn ich das so sagen darf, wenn ich an den Schulen dieses Landes unterwegs bin, gucke ich oft in ahnungslose Gesichter bei der Frage, was möchte ich eigentlich mal werden? Und ich würde mir wünschen, dass wir die jungen Menschen in diesem Land einfach besser präparieren, für sich die richtige Aufgabe zu finden. Dann klappt es auch mit dem Arbeitgeber. Ja?
Damit nehmen Sie aber in erster Linie die Länder in die Pflicht.
Damit nehme ich uns alle in die Pflicht. Damit nehme ich uns Eltern in die Pflicht. Damit nehme ich Lehrerinnen und Lehrer in die Pflicht. Damit nehme ich die Politik in die Pflicht.
Jetzt sprechen wir aber darüber natürlich, was die Politik sozusagen machen kann, ja, wie man fördern kann. Natürlich. Was wären denn Ihre Ansatzpunkte, um genau diesen möglicherweise Mentalitätswandel, den es dafür braucht, zu unterstützen?
Also ich würde mir wünschen, dass wir erst einmal in der Politik darüber einen Konsens erzielen, dass das wichtig und erforderlich ist. Ich möchte nicht erleben, dass ein BA-Chef zu mir sagt, naja, wissen Sie, Frau Schimke, mit der Berufsbildung ab der 8. Klasse, das ist schon in Ordnung, wollen wir doch mal die Kinder Kinder sein lassen. Ich würde mir wünschen, dass wir Berufsorientierung, dass wir die Frage, was möchte ich einmal werden, wenn ich groß bin, wie faszinierend ist die Berufswelt, dass wir das schon viel, viel früher in der Bildungskette etablieren. Und da sind wir alle gefordert als Vorbilder, als Sprachrohre. Und da bringe ich mich gerne ein.
Herr Fratscher, nach diesem kleinen Ausflug möchte ich noch einmal zurück Richtung, aber dem wichtigen Ausflug möchte ich noch einmal Richtung Inflation zurück und Richtung Energiepreise. Jetzt gab es ja so Diskussionen, ist es eine grüne Inflation, ist es eine braune Inflation? Die Begriffe nutzen wir spannenderweise momentan gar nicht mehr. Aber fest steht, die Energiepreise haben ihren Anteil an der Inflation. Müsste es jetzt nicht aufgrund dieser aktuellen Situation so etwas wie ein Moratorium geben bei der Energiewende und man eine Phase einleiten, wo man auf bestehende Energieträger dann doch stärker, zumindest für eine Zeit, setzt?
Für eine Zeit ohne Frage, denn wir realisieren, uns brechen die Importe aus Russland zum Teil weg. Deshalb, klar, muss man eine Zeit lang verstärkt auch auf Kohle sich verlassen, um Elektrizität zu produzieren. Vielleicht auch die 3 AKWs, die noch laufen, ein bisschen länger laufen zu lassen. Kurzfristig ja, aber langfristig ist die Antwort absolut nein. Ich denke, denn wenn wir eine Lehre nochmals aus diesem Krieg ziehen müssen, ist, dass wir in Deutschland den Fehler gemacht haben, die Energiewende zu verschlafen, nicht schnell genug den Umstieg auf erneuerbare Energien zu machen und sehenden Auges mit Nord Stream 1 und dann Nord Stream 2 in die Abhängigkeit von russischen fossilen Energieträgern begeben haben. Und die Antwort darauf muss es sein, im Energiebereich autonomer zu werden. Heißt, massiver Ausbau von erneuerbaren Energien, deshalb kein Moratorium, Ganz im Gegenteil, ne, da bin ich auch bei Ihnen, Frau Schimke. Abbau von Bürokratie, viel schnellere Genehmigungsverfahren, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden können, die Netze, die dafür erforderlich sind. Und übrigens sehen wir schon heute, dass wenn Sie sich die Kilowattstunde Strom aus Erneuerbaren anschauen, dass sie günstiger ist als aus fossilen Energieträgern. Also wir werden in den kommenden Jahren mit hohen Energiepreisen rechnen müssen. Aber wenn diese Energiewende gelingt und wenn wir auf erneuerbare Energien umstellen können, dann wird es auch wieder günstiger werden. Aber dafür braucht es Zeit und ehrlicherweise muss man sagen, über die nächsten 5 bis 10 Jahre wird Energie wahrscheinlich teurer werden müssen. Je schneller wir den Umbau und den auf erneuerbare Energien schaffen, desto schneller kann dann auch die Preise wieder sinken.
Nur sind die Erneuerbaren nicht zu jeder Zeit und auch nicht in der gewünschten Menge verfügbar, Frau Schimke. Die Unternehmen, wie blicken die denn da drauf, was so ein Moratorium bei der Energiewende angehen würde?
Also ich sage ganz ehrlich, in so einer Situation, in der wir uns im Moment befinden, muss man das tun, was nahe liegt. Und dazu gehört natürlich der Weiterbetrieb unserer 3 AKWs mindestens. Das ist doch völlig klar. Wir brechen uns hier einen ab, ja, mit erneuerbaren Energien und geben uns Ziele, die einfach nicht zu erreichen sind. Was glauben Sie denn, wie viele Stromleitungen wir legen müssen in Deutschland, um am Ende den Bedarf in kürzester Zeit decken zu können? Das ist nicht zu leisten. Und ich bin auch für eine Politik, die den Menschen auch ehrliche Antworten gibt. Und das, was wir uns hier vormachen, zu sagen, wir verzichten einfach mal ein bisschen auf das und auf jenes und das, dann kriegen wir das schon hin mit der Energie. Das wird nicht funktionieren. Und insofern ganz klar, nein, das kann nicht die Lösung sein.
Aber das heißt, generell wollen Sie schon an der Energiewende festhalten? Nur aufgrund dieser besonderen Situation?
Natürlich. Das ist doch völlig klar. Natürlich müssen wir in erneuerbare Energien investieren und das ganze Themenfeld voranbringen. Aber es wird nicht funktionieren in der Kürze der Zeit, die jetzt angebracht ist. Wir müssen schnellstmöglich unabhängig werden von russischem Gas. Was liegt denn bitte schön anders nahe, als einfach auf Atomkraft unter anderem zurückzugreifen? Ja?
Herr Fretscher hat es gerade angesprochen, steigende Preise trifft vor allem sozial Schwächere als erstes. Wie sollte denn die Bundesregierung damit jetzt umgehen? Denn Energiepolitik ist ja jetzt gerade noch mal verstärkt durch den Ukraine-Krieg in den Fokus geraten. Also was sollte jetzt aus Ihrer Sicht, Sie sind Vertreterin der größten Oppositionspartei im Bundestag, wie sollte die Bundesregierung jetzt damit umgehen?
Na gut, also die Bundesregierung hat ja einen Heizkostenzuschuss für Bedürftige tatsächlich auch beschlossen. Ich finde, im Bereich Bedürftiger kann man so eine Politik auch machen. Ja, da kann man auch pauschale Zahlungen leisten, da kann man auch helfen. Aber nochmal, es geht ja nicht nur um die Frage, wie können wir Menschen mit einem niedrigen Lebensstandard das Überleben sichern und durch diese Krise führen, sondern es geht auch um die Frage, wie kommen wir aus dieser Krise raus? Das ist die noch entscheidendere Frage. Und da muss deutlich mehr geschehen.
Droht uns in dieser Frage so etwas wie ein neuer sozialer Konflikt um die Energiepreise? Man sprach immer früher von Brotpreisen, die entscheidend sind. Sind es jetzt die Energiepreise?
Ja, es ist ein sozialer Konflikt. Wir dürfen nicht vergessen, auch die Pandemie hat die Gesellschaft schon sehr stark gespalten bei den Einkommen. Denken Sie mal an die fast 1 Million MinijobberInnen, die ihre Arbeit verloren haben, die keinen Schutz hatten, keine Unterstützung hatten, zum Beispiel beim Kurzarbeitergeld. Wir sehen es bei Energie und übrigens auch bei Lebensmitteln. Auch die Preise steigen stark an und werden das auch weiter tun. Wir sehen, dass zunehmend mehr Menschen zur Tafel gehen, weil sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Also wir sehen diese soziale Polarisierung. Und die Politik ist gefordert, 2 Dinge zu tun. Einmal Entlastungen, aber zielgenau bitte. Also nicht per Gießkannenprinzip, sondern wirklich für Menschen mit geringem Einkommen, diese zu entlasten. Ich halte übrigens diese Transferzahlung, die Sie kritisieren, für sehr sinnvoll. Also zum Beispiel die Energiepauschale, das ist eigentlich ein gutes Instrument, den Menschen zu sagen, hier, ihr habt hier Geld, ihr entscheidet selber darüber, wofür ihr das Geld braucht, ob ihr das jetzt fürs Benzin braucht oder für die Lebensmittel oder für andere Dinge. Das Zweite ist eben die Geschwindigkeit. Also meine Sorge ist, dass wir einen Sozialstaat haben, der häufig erst dann reagiert, wenn der Schaden entstanden ist. Und wir brauchen einen proaktiveren Sozialstaat, der eben Menschen in die Lage versetzt, Chancen nutzen zu können. Und eine kurze Antwort auf Ihre Frage ist, ja, die soziale Polarisierung wird in den kommenden Jahren eine der großen Herausforderungen Deutschlands sein.
Sie haben das Energiegeld angesprochen, aber ist das nicht gerade Gießkannenprinzip?
Es wird nicht an alle ausgezahlt. So gesehen ist es, ist zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner bekommen es nicht. Das ist ein großes Problem. Studierende übrigens auch nicht. Also die Menschen, die das besonders stark benötigen. Und das zeigt ein Problem des deutschen Sozialstaatssystems, dass im Prinzip der Staat gar keine Möglichkeit hat, zielgenau die Menschen zu identifizieren, die Hilfe benötigen. Aber was ich sagen wollte, ist eben diese Idee, gibt den Menschen Geld in die Tasche und lasst sie selber entscheiden. Diese Idee ist viel besser als beispielsweise diese Tanksubventionierung für Benzin und Diesel. Und da muss die Politik sicherlich nochmal nachdenken.
Ja, nun letztendlich sind es 300 Euro Einmalzahlung, die am Ende noch versteuert werden. Also die Unternehmen werden belastet mit der Auszahlung, mit der ganzen Bürokratie, mit dem Aufwand. In vielen Bereichen ist es noch unklar, wie dann am Ende dann die Entlastung der Unternehmen wiederum geschehen wird von diesen 300 Euro, die sie zahlen müssen. Und insofern ist das an sich in der Praxis nicht wirklich gut durchdacht.
Wobei ist das nicht sozusagen dann die soziale Komponente, weil das wird, ist ja Teil sozusagen des einkommensteuerpflichtigen Einkommens. Und wenn man keine Einkommensteuer zahlt oder eine geringe Einkommensteuer, Lohnsteuer zahlt, dann wird man da auch weniger belastet und umso mehr man zahlt, umso mehr wird man belastet. Ist das nicht ein kluges
Konzept? Ja, aber versetzen Sie sich mal in die Betroffenen. Versetzen Sie sich mal in die Betroffenen. Also da geht ein Großteil dann auch wieder, wenn Sie steuerpflichtig sind, ja, von den 300 Euro weg. Und dann schauen Sie sich an, was draußen los ist. Die Preissteigerung, die Sie jeden Tag erfahren. Ja, und dann kriegen Sie diesen kleinen Betrag, ja, vom Staat. Und das war's dann erstmal.
Aber das würde ja darin münden, dass man unabhängig davon, wie viel man verdient, einen Zuschuss bekommt zu Energiekosten.
Ja, die Kosten haben ja letztendlich alle und insofern ist das auch gerechtfertigt. Nur nochmal, es geht ja darum, wirklich den Menschen dauerhaft eine Perspektive aufzuzeigen. Wir wissen doch nicht, wann wir aus dieser Krise raus sind. Und jetzt zu sagen, wir fahren mal 3 Monate mit 9 Euro durch ganz Deutschland, ja, oder man kriegt jetzt mal eine Einmalzahlung. Sie haben doch in 1 Monat, in 2 Monaten haben Sie das Problem doch wieder auf dem Tisch und die Unruhe.
Herr Fratscher, Sie haben gerade kritisiert, dass das Entlastungspaket nicht zielgerichtet sei. So habe ich Sie mindestens verstanden. Liegt das daran, dass möglicherweise die 3 Ampelparteien jeweils ein kleines Stückchen für ihre Klientel da in dieses Paket mit reingebracht haben? Wir haben ein 9-Euro-Ticket, wir haben aber auch die Fahrten mit dem Auto, die entlastet werden. Also das scheint so ein Gemischtwarenladen zu sein. Das trügt der Eindruck.
Es ist ein Gemischtwarenladen, wo jeder seine Klientel bedienen möchte. Das ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Ich will nochmal den Punkt ansprechen. Ich glaube, wir haben wirklich das Problem in Deutschland, dass der Sozialstaat nicht ausreichend zielgenau funktionieren kann, weil es eben kein Register gibt, keine Möglichkeit gibt, eben Familien unabhängig, ob sie jetzt Wohngeld beziehen, sondern sehr schnell und unbürokratisch zu helfen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist vor allem die Schnelligkeit. Ja, also dann wird gesagt, man könnte es vielleicht über die Einkommensteuer machen. Da hätte man wirklich alle, weil jeder hat eine Einkommensteuernummer. Aber das braucht dann zu lange. Dann wird man sagen, ja, Sie können sich das 2023 zurückerstatten lassen. Ja, aber die Menschen brauchen jetzt das Geld. Also die Politik muss diese schwierige Abwägung machen zwischen Zielgenauigkeit und zwischen Geschwindigkeit. Und einer der Vorteile vom Energiegeld oder Energiepauschale oder auch von der Spritpreisbremse ist, dass es eben sehr schnell wirkt. Ja, und das ist immer die Schwierigkeit, die Politik machen muss, Zielgenauigkeit gegen Schnelligkeit abzuwägen.
Frau Schimke hat eingewendet, aber nur kurz. Daran ist doch, das stimmt ja das Argument, ne? Schnell, aber kurz.
Für die Dauer, ja. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ich finde 9-Euro-Ticket für den ÖPNV eine sehr gute Maßnahme. Ich gebe Ihnen recht, vielleicht braucht man es länger als 3 Monate. Ich erwarte übrigens auch, dass die Politik einige dieser Maßnahmen verlängern wird, weil sie das muss, weil der Krieg und viele der Konflikte nicht zu Ende sind. Ich denke auch, Energiepauschale einmalig 300 Euro wird nicht reichen. Wir brauchen eigentlich für Menschen mit geringem Einkommen, für Familien mit geringem Einkommen 100, 150 Sätze, Grundsicherung im Alter. Wir haben ganz viele Rentnerinnen und Rentner, die von sehr, sehr wenig leben. Diese Sätze müssen deutlich erhöht werden. Und das muss die Politik jetzt machen. Also deshalb, ist wirklich etwas Permanentes, was geschehen muss. Denn die Energiepreise bleiben ja hoch. Die werden ja nicht im nächsten Jahr wieder runtergehen. Deshalb, glaube ich, muss es permanent angepasst werden.
Also die Rückmeldungen, die wir aus den Tourismusregionen in Deutschland haben, die sind ja massiv mit Blick auf das 9-Euro-Ticket. Also es gibt erhebliche Sorgen, dass die ohnehin schon überlasteten Züge zu noch mehr Frust am Bahnhof führen, zu noch mehr Frust unter den Fahrgästen führen und am Ende das Erlebnis Bahnfahren zum Frust wird. wird, ja, und zu keiner guten Erfahrung. Und die Bahn selbst sagt ja auch, die Kapazitäten sind begrenzt, wir können nicht mehr. Also ich frage mich manchmal, wie politische Entscheidungen zustande kommen.
Wie es mit dem 9-Euro-Ticket weitergeht, das konnte man heute auch schon bei den Pressekonferenzen bei Phoenix nachverfolgen. Darüber wird ja heute auch schon wurde heute auch schon diskutiert. Keine Diskussion über Inflation, Herr Fratscher, die wir führen, ohne mal ganz kurz auf die EZB einzugehen. Was müsste die EZB genau jetzt tun?
Die EZB muss die Zinsen erhöhen. Ich erwarte, dass sie das im Juli spätestens tun wird. Das ist das richtige Signal. Wir haben ja durchaus jetzt über Lohnpreisspiralen gesprochen. Also letztlich um die Sorge, kann sich eine hohe Inflation verstetigen. Und das ist der Job einer Zentralbank, das zu verhindern. Gleichzeitig muss man auch ehrlich sagen, eine Zinserhöhung, egal wie stark sie jetzt ausfällt, wird natürlich die Inflation in diesem Jahr nicht runterbringen, weil sie am Krieg in der Ukraine und an den Lieferkettenproblemen in China nichts ändern kann. Also man muss eben auch ehrlich den Menschen sagen, ja, Zentralbank muss die Zinsen erhöhen, aber die Inflation über das nächste Jahr wird deshalb nicht sehr viel niedriger sein. Aber langfristig ist es die richtige Maßnahme, dass die EZB dort eine Normalisierung zustande bringt.
Und dann droht uns das nächste Ungemach, Stichwort Immobilienblase, wenn die Zinsen wieder steigen?
Nun ja, also ich glaube, die Immobilienblase, die kommt so oder die platzt so oder so. Also letztendlich war auch die Niedrigzinspolitik, ist auch Teil dessen, ja, dass jeder in Immobilien, in feste Werte investiert hat. Jetzt kommen multiple Krisen dazu. Wir kriegen das Material nicht dran. Wir haben die Fachkräfte nicht. Wir wissen nicht, kann ich überhaupt meinen Kredit binnen einen Jahres ausgeben? Kommen dann die ganzen Verzugszinsen, ja, die man zahlen muss als Verbraucher. Also insofern, es ist absehbar, dass da etwas passieren wird. Das ist meine Prognose.
Möglicherweise dann mit dem Steigen der Zinsen, das wurde ja von immer allen prognostiziert, wenn die Immobilienblase es denn eine gibt und sie platzen kann, dann mit dem Steigen der Zinsen. Herr Fratscher, als Schlussfrage, worauf müssen wir uns insgesamt einstellen? Werden wir alle individuell, aber auch als Gesellschaft kollektiv ärmer? Weil das ist ja genau die Angst vor Inflation.
Über die nächsten 2 Jahre, ja. Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen, vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Das zerstört Wohlstand. Die Frage, wie es in 5 oder 10 Jahren aussieht, da hängt es von uns ab. Und deshalb ist es so wichtig, die richtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen zu setzen. Wir können, und da ist die Politik in der Pflicht, eine wichtige Abwägung zu machen. Sagt man, Schulden reduzieren ist das Wichtigste, dass der Staat gar kein Geld mehr ausgibt. Ist es Steuern senken ist die höchste Priorität, keine Steuern erhöhen, oder sind es Zukunftsinvestitionen? Und auch für mich als Wirtschaftswissenschaftler ist die oberste Priorität Zukunftsinvestitionen. Also wir haben am Anfang über Angebotsseite gesprochen. Nur wenn Unternehmen gute Rahmenbedingungen haben, investieren können, gute Jobs schaffen können, gute Löhne zahlen können, dann wird der Wohlstand auch wieder wachsen. Und deshalb sehe ich diese Krise als auch einen Weckruf, das nachzuholen, was in Deutschland in den letzten 10 Jahren wirtschaftspolitisch falsch gelaufen ist.
Frau Schimke, an Sie die letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Fratscher hat auf die Frage, werden wir alle ärmer, ja geantwortet. Ist es nicht Aufgabe der Politik, genau das jetzt auch den Bürgern und den Bürgern zu kommunizieren?
Also wir werden nicht ärmer, aber wir werden Wohlstandsverluste sicherlich hinnehmen müssen. Wir müssen den Menschen klar machen, dass der Staat nicht das A und O für alles ist, dass man viel mehr Eigen- und Selbstverantwortung künftig übernehmen muss in allen Fragen des Lebens. Und insofern ist das eine Entwicklung, die am Ende auch nur gesund sein kann.
Frau Schimke, das war das Schlusswort. Ihnen und Ihnen, Herr Fratscher, herzlichen Dank für das Diskutieren hier im Studio und Ihnen zu Hause. Herzliches Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie jetzt bei Phoenix, es folgt das Aktuellste zum Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.